Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Ich bete zum Anfang. Ihr könnt dazu sitzen bleiben, aber ich bitte euch mitzubeten. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Herz für Gerechtigkeit und für dein Herz für Menschen und für dein Herz vor allem für Menschen, die unter Ungerechtigkeit leiden. Und ich danke dir, dass du mit deinem Herzen und deiner Leidenschaft Menschen wie Jill und viele andere ansteckst. Und ich bete, dass das auch bei uns ankommt, dass wir unsere Leidenschaft für Menschen entdecken, denen wir helfen könnten. Ich bete, dass du uns gebrauchst, um mehr Gerechtigkeit, mehr Frieden, mehr von deiner Liebe in diese Welt zu bringen. Ich bete, dass du uns erfüllst auch mit der Entschlossenheit und dem Mut, den das manchmal braucht. Ich bete, dass du heute zu uns redest durch das, was in diesem Gottesdienst gesagt und gesungen und getan wird. Amen. Traum steht da oben. Es gibt ja manchmal diese Sache, dass große Träume Menschenleben antreiben. Also zum Beispiel der Traum, Fußballprofi zu werden oder Astronaut oder was Kinder manchmal so träumen. Der Traum, eines Tages die schöne K.S. aus der 8b zu heiraten. Der Traum, einen Bestseller zu schreiben oder einen Impfstoff gegen AIDS zu finden oder in die Wildnis auszuwandern oder was immer. Es gibt es manchmal, dass große Träume ein Menschenleben antreiben. Manchmal, oder wahrscheinlich sogar eher öfter als manchmal, werden diese Träume im Laufe des Lebens begraben. Weil man feststellt, man erreicht sie einfach nicht. Manchmal kommt man den Träumen näher. Man erreicht sie nicht, aber man kommt ihnen näher. Gerade so viel näher, dass man sie nicht zur Seite legen kann und irgendwo an einem geheimen Ort in unserer Seele überleben sie. Und eher selten wahrscheinlich als manchmal, eher seltener als manchmal, leben Menschen tatsächlich ihren großen Traum irgendwann. So, was es auch gibt, ist, dass eine Gruppe von Menschen einen Traum hat, zum Beispiel die Champions League zu gewinnen oder zum Mond zu fliegen. Das hat auch nicht einer alleine gemacht. Da steckt eine ganze Nation dahinter oder mehrere. Und eine Gruppe, die bewusst daran arbeitet über Jahrzehnte und dann irgendwann eine Gruppe, die dahin flog. Oder eben Menschenhandel zu bekämpfen. Eine Gruppe, die einen Traum verfolgt. Wenn eine Gruppe von Menschen einen Traum hat, hat er größere Überlebenschancen, weil es verhindert, dass wir so schnell aufgeben. So, und dann gibt es das, dass ein ganzes Volk einen Traum teilt. Dieser Traum hat sich dann oft über Jahre, Jahrzehnte in diesem Volk durchgesetzt und wurde zu einer Hoffnung aller oder zumindest eines großen Teils. Kürzlich habe ich übrigens gelesen, dass 10% eines Volkes ausreichen, die in eine Richtung denken, um das ganze Volk mitzunehmen. Das kann man sehr hoffnungsvoll finden oder auch beängstigen, je nachdem, ne? Aber da setzt sich ein Traum in einem ganzen Volk durch. So wurde Sklaverei abgeschafft oder die Apartheid oder die Trennung unseres Landes oder manche Diktatur. So, und jetzt bin ich langsam da, wo ich eigentlich hin will. Und jetzt stellt euch vor, ein Volk hat einen jahrhundertealten Traum. Es ist der Traum, der entstand aus der Erfahrung jahrhundertelanger Unterdrückung. Und es ist der Traum, diese Unterdrückung irgendwann abzuschütteln und als freies Volk zu leben. Von diesem Volk und ihrem Traum habe ich am Palmsonntag erzählt, vor 2 Wochen. Und eigentlich spielt dieser Traum dieses Volkes nach Freiheit in jeder Predigt latent eine Rolle, die sich am Neuen Testament oder auch, nee, eigentlich an der Bibel überhaupt orientiert. Dieser Traum von Freiheit in einem Volk spielt da eigentlich immer irgendwo eine Rolle, wenn wir biblische Bücher aufschlagen und da reingucken. Der Traum des Volkes Israel in Freiheit zu leben. Bis heute prägt er die Identität dieses Volkes. So, und in den uralten Schriften des Alten Testaments liegt dieser Traum begründet und entfaltet sich dann über die Bibel und im Neuen Testament. Und er verbindet sich, dieser Traum, nicht nur, aber vor allen Dingen mit einem Namen. Ihr merkt, heute ist mein Anlauf ein bisschen länger. Dafür wird es nachher nicht so lang. Mit einem Namen, nämlich einem Propheten, der Jesaja heißt, der zur Zeit von massiver Unterdrückung lebte und der diesem Traum in Texten und Reden Ausdruck gegeben hat. Er ist nicht der Einzige, aber er ist da ganz wichtig. So. Dieser Jesaja sah die Verwirklichung dieses Traumes, sein Volk in Freiheit, so realistisch vor sich, dass er tausende, Millionen von Leuten inspiriert hat. Und man muss sagen, bis heute hoffen Menschen, weil wenn sie Jesaja-Texte lesen, hoffen Menschen auf Freiheit. So, und er formulierte diesen Traum so groß, dass er nicht mehr nur der Traum von der Freiheit seines Volkes war, sondern im Grunde zum Traum der Freiheit der Menschheit wurde. Und er sagte, das ist Gottes Traum, den wir hier träumen. Nicht Israels nur, Gottes Traum. Der Traum einer ganz neuen Welt, einer gerechten Welt, einer friedlichen Welt, nicht einer bisschen gerechteren, bisschen friedlicheren, sondern einer total gerechten und friedlichen Welt. So. Und Spuren dieses Traumes findet man heute noch in unserem Grundgesetz. Tatsächlich. Ich lese mal ein paar Sätze vor. Ich finde, das sind Gänsehauttexte. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Der alte Traum einer freien, gerechten Welt. Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Als ich das nochmal so gelesen habe, das waren Sätze aus den ersten drei Artikeln, glaube ich, des Grundgesetzes, habe ich gedacht, ist uns das eigentlich bewusst, was für ein Privileg es ist, in einem Land zu leben, was solche Sätze als Fundament seines Zusammenlebens formuliert? Das ist eigentlich gigantisch. Und würde das hier vollumfänglich gelebt, ich weiß, dass das ja nur das Ziel ist, ne? Und oft sind wir hinter diesem Ziel zurück, aber würde das vollumfänglich gelebt, dann wären wir nah dran am Traum von Jesaja. Nicht ganz, aber doch sehr nah dran. So, unsere Reihe heißt Passion, Passion, Leidenschaft. Träume schaffen Leidenschaft und vor allem Träume, für die es sich zu leben lohnt oder sogar zu sterben lohnt. Und wir haben in den letzten Wochen, kann man das Passion überhaupt lesen da oben, weil eine andere Farbe nehmen soll, ne? Da steht da jedenfalls so rot. Wir haben in den letzten Wochen Jesus angeschaut und seine Passion. Ein Mann dieses Volkes, das von diesem Traum Jesajas infiziert war, ja? Und ein Mann, der voller Leidenschaft für Erlösung der Welt lebte und starb. Und der die christlichen Grundwerte geprägt haben, die letztlich auch das Grundgesetz unseres Landes geprägt haben. Also, ich rekapituliere das nochmal kurz. Erinnert ihr euch an die erste Predigt dieser Reihe? Da haben wir Jesus gesehen in seiner Leidenschaft für diese Welt und vor allen Dingen für Menschen in dieser Welt, die wenig zu feiern haben. Und wir haben ihn gesehen in seiner passionierten Zuwendung zu den Verachteten. Und wir haben von Mitleidenschaft gesprochen, die er empfand. Und dann in der zweiten Predigt Jesus, Palmsonntag, der über seine Stadt weint, die sich so sehr nach diesem Traum, nach der Erfüllung dieses Traumes sehnt, aber auf die falschen Hoffnungsträger setzt und darin untergehen wird, so geschehen 40 Jahre später, als die Römer Jerusalem platt gemacht haben und das Land. Und Jesus, der das Hindernis zur Verwirklichung dieses Traumes vor allem darin sieht, dass sein Volk den Kontakt zu Gott im Grunde verloren hat. Und darüber wird er dann leidenschaftlich wütend und randaliert da im Tempel. Wenn ihr da wart, erinnert ihr euch an diese Predigt. Und dann letzte Woche, da hat Matze gepredigt, die leidenschaftlichste Tat dieses Mannes. Als er stirbt, Das ist Passion in Reinform, ne? Als er stirbt, um die Menschheit zu erlösen. Und diese Beziehung Gott-Mensch wieder möglich zu machen und dann aufersteht und den Sieg über den Tod feiert. Ostern. Also kurz gesagt, Jesus lebte, starb und auferstand für Jesajas Traum. Kann man das so sagen? Für Jesajas Traum? Ja, kann man. Weil ganz am Anfang seiner Wirksamkeit hält er seine Antrittsrede, seine Regierungserklärung, könnte man sagen. Ist gar keine richtige Rede gewesen. Er steht einfach im Heimatort seines Ortes in der Synagoge, was weiß ich, dritte Reihe auf. Jeder Mann damals nur durfte das machen, aufstehen, nach vorne kommen und hier etwas vorlesen aus biblischen Schriften. Und er tut das und schlägt Jesaja auf und liest vor: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, der hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Da muss man an das, was Jill gerade erzählt hat, denken. Den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade auszurufen. Und dann sagt er, schlägt er das Ding wieder zu oder rollt es zu damals, ne? Und dann sagt er, wir sind übrigens jetzt hier, stimmt schon. Und dann sagt er, das hier erfüllt sich heute vor euren Augen. Also das ist Jesu Art zu sagen, es geht los. Ja? Es geht los, ungefähr. Ja, jetzt beginnt das, indem ich hier gerade vor euren Augen. So, es passierte dann übrigens, was man sich denken kann, was passierte. Das war sein Heimatort, ne? Die Leute sagen, was? Jesus, alles klar, wir kennen dich. Bist du nicht dem Josef sein Junge aus der Tischlergasse da, 30 Jahre? Setz dich wieder hin, mein Freund. Sie wurden sogar noch aggressiver. Egal, aber Jesus hat das durchaus so verstanden. Mit mir beginnt die Verwirklichung dieses Traumes von Jesaja. Und jetzt leben wir 2000 Jahre später und verstehen uns als, vielleicht, ich kenne dich vielleicht nicht, aber einige von uns, viele von uns verstehen sich als Christen, als Nachfolger dieses Mannes, der das da lebte, ne? Und wir glauben, dass er immer noch dabei ist, diesen Traum zu verwirklichen. Und wir wissen, dass wir noch weit davon entfernt sind, ne? Wir kennen unsere Welt ja auch und sehen, wie sie ist. Aber der Glaube an Jesus Christus, Jill hat das eben so ähnlich formuliert, lässt uns glauben, dass Freiheit möglich ist, dass die Welt, diese neue Welt Gottes, von der Jesaja träumt, dass die im Anmarsch ist, wie lange es auch noch dauern muss, bis sie sich vollumfänglich durchsetzt. Und deswegen tragen wir immer noch letztlich die Hoffnung Jesajas in uns, ob wir nun die Texte kennen oder nicht. So, darum heißt unser Projekt 1414 für andere und ich bin bei dem Predigtitel von heute, für andere. Die Hälfte habt ihr schon geschafft, das dauert jetzt nicht mehr so lang. Wir haben dieses Projekt so genannt und ich möchte heute einfach nochmal in diese Kerbe hauen, euch zu motivieren, da mitzumachen. Weil wir finden, das muss gelebt werden. Dieser Traum muss gelebt werden. Auch wenn wir nur kleine Dinge tun können, um ihn zu verwirklichen. So, und ich will euch eigentlich nur ein Vers, das, was ich jetzt gesagt habe, das könnt ihr eigentlich auch wieder, wenn ihr euch das nicht merken könnt, ist nicht schlimm. Aber ich gebe euch einen Vers aus diesem Traum von Jesaja, ein Jesaja-Vers mit, zum Abschluss dieser Reihe und zum Beginn von 1414, von dem ich hoffe, dass ihr ihn vielleicht euch behaltet. Weil ich finde, dass dieser Vers auf unheimlich schöne Weise ausdrückt, wie dieser Traum real umgesetzt aussieht. Was man als Mensch tun kann, wenn man von dieser Leidenschaft Gottes gepackt ist. Und ich hoffe, er inspiriert euch. Ich finde ihn wunderbar plastisch, diesen Satz. Vielleicht, ich glaube, ihr könnt euch auch leicht merken, vielleicht kann er euch durch die nächsten Monate begleiten. Und er lautet so, siehe, also Jesaja jetzt, ne? Siehe, es wird ein König regieren, Gerechtigkeit aufzurichten. Die Christen haben später in diesem König Jesus wieder erkannt. Und Fürsten werden herrschen, das Recht zu handhaben. Jesaja denkt in Kategorien von wirklich Regierungsorganen. Ne? Ich spreche heute nicht von Fürsten oder Leute, die regieren, sondern Christen beziehen sozusagen diesen Auftrag auf jeden von uns, der in diesem sich ausbreitenden Reich Gottes irgendwie dabei sein möchte und Verantwortung für andere übernehmen möchte. Also jeder ist damit gemeint. So, und jetzt kommen diese Sätze, die ich so schön finde. Dass ein jeder von ihnen, also du bist gemeint, sein wird wie eine Zuflucht vor dem Wind, wie ein Schutz vor dem Platzregen, wie Wasserbecher an dürrem Ort, wie der Schatten eines großen Felses in trockenem Land. Ich weiß, ich werde diesen Satz jetzt sehr bildhaft auslegen. Ja? Also was ich jetzt gleich sage, ist nicht die hohe Schule der Theologie oder der Exegese oder so. Es ist vielleicht mehr die Kunst der Fantasie. Sich einfach inspirieren lassen von diesen vier Bildern und überlegen, was löst das in uns aus und was könnte es bedeuten? Was könnten wir mal erträumen, was es bedeuten könnte für dich und mich und für andere? Geh einfach durch diese vier Bilder durch und vielleicht, ich hoffe, dass du dich vielleicht bei einem dieser vier wiedererkennst oder bei einem dieser vier an Menschen denkst, die du kennst und denkst, das ist eigentlich mein Ort. Das ist meine Aufgabe. Nur bei einem. Okay, erstens, du wirst sein wie eine Zuflucht vor dem Wind. Manchmal komme ich in den Genuss, an der Nordsee joggen zu gehen, ist wirklich sehr selten, aber manchmal. Und ich mag das, auch wenn da Gegenwind ist, ne, solange er nicht allzu stark ist und vor allen Dingen, solange er nicht dreht, ausgerechnet dann, wenn du wieder zurückläufst. Ja, so. Aber dann ist das schon cool. Der Wind macht ja die ganze Umgebung, formt sie irgendwie so wild und das Joggen wird zum Abenteuer und das ist so. Gegenwind ist da im Prinzip einfach so die Herausforderung. Ab einer gewissen Intensität allerdings wird Wind echt eklig. Ich erinnere mich, dass wir über einen Grat geklettert sind stundenlang und der Wind war so bitterkalt. Und ich habe ihn verflucht, diesen Wind. Wind kann zermürben, entkräften, zerbrechen, auskühlen, dich fertig machen. Also, wenn wir sagen 14:14 für andere, unter diesen anderen gibt es Leute, die Gegenwind haben, Gegenwind spüren und sie halten ihm kaum stand, geschweige denn, dass sie vorwärts kommen. Und sie haben diesen Wind nicht irgendwie verursacht, sie haben ein bisschen Pech oder so. Oder ja, vielleicht haben sie es auch verursacht, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Jedenfalls stehen sie in diesem Wind und haben es schwer voranzukommen, sie schaffen es alleine nicht. Dieser Vers sagt, du bist für diese Leute wie eine Zuflucht vor dem Wind. Eine Zuflucht vor dem Wind, weil du vielleicht eine Kompetenz hast, die diesen Leuten fehlt. Du könntest dich in den Wind stellen und ihnen helfen, vorwärts zu kommen. Eine Sache, die du kannst, die diese Leute nicht können und dich würde es nicht umblasen. Und deswegen könntest du helfen. Ich denke an ein Paar, was keine Kinder bekommen kann. Und das sind nicht die Leute, die im Wind stehen. Das sind die Leute, die sich in den Wind stellen. Denn diese Leute haben in dieser Not eine Möglichkeit erkannt. Und sie nehmen Kinder auf. Und zwar bewusst Kinder mit Down-Syndrom. Bewusst Kinder mit Down-Syndrom. Menschen, die im Gegenwind stehen dieses Lebens, einfach von Geburt an schon. Und sie bieten ihnen Zuflucht und Lebensraum, denn das können sie geben. So. Sie bieten sozusagen Kindern, Menschen, die mit einer Behinderung auf die Welt kommen, Windschatten. Windschatten. Oder da ist ein Jugendlicher, der steht kurz vor dem Abi, kein dummer Kerl, so, aber ein bisschen viel gefeiert die letzten Jahre und war nicht so ganz die Priorität 1, lernen, ja, so, und jetzt will er wenige Wochen vor dem Abi das Ruder noch rumreißen und er ist ein schlauer Kerl, aber das wird er nicht schaffen, alleine, so. Eine Frau, die in den zwei Hauptfächern ziemlich gut ist, lernt mit ihm, weil es der Sohn einer Freundin ist. Und sie ist Windschatten und bringt ihn da durch. Und heute hat er einen ganz guten Beruf, in dem man nicht ganz blöd sein muss. Also Windschatten, um jemandem zu helfen, dagegen anzukommen. Einer hilft einem anderen auf seinen Schulden, nicht indem er ihm die Schulden bezahlt, sondern indem er sich mit ihm hinsetzt und sagt, ich kann dir helfen, deine Finanzen zu regeln und einen Plan zu machen und vielleicht Gläubiger zu bitten, dir eine Frist noch weiter oder so. Ne? Also ich kann dir an der Seite helfen, da durchzukommen. Windschatten. Manchmal ist Windschatten nur eine Ermutigung. Du hilfst gar nicht wirklich praktisch. Deine Ermutigung ist die Hilfe. Ich erinnere mich an Marathon, die letzten 7 Kilometer, wo mich jemand neben mir herläuft, geht manchmal auch nur, ich war nicht mehr schnell, ja, und mich ins Ziel babbelt. Ja, Ermutigung, Windschatten. Zuflucht für den Wind heißt im Grunde einfach helfen. Praktisch helfen. Das fühlt sich gut an, wenn man das tut übrigens. Und man verwirklicht damit einen Teil von Jesajas Traum. So, kennst du Leute, die einfach Windschatten brauchen? Zweitens, du wirst sein wie ein Schutz bei Platzregen. Platzregen ist ja was, das kommt überraschend und es kommt dann auch überraschend hart, ne? Und viel so. Und es macht dich nass bis auf die Unterhose. Und wenn es nicht aufhört, ertrinkst du irgendwann darin. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen die Fantasie, die mit mir durchgeht. Nur selten führt Platzregen dazu, aber manchmal tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall, es kommt auf einmal. Es kommt vielleicht sogar aus eben noch heiterem Himmel plötzlich Platzregen. Unter diesen anderen sind Leute, die urplötzlich von Schicksalsschlägen getroffen wurden. Das sind jetzt vielleicht nicht die, die mit sich langsam aufhäufenden Problemen kämpfen und irgendwie Hilfe bräuchten, praktischer Art dagegen anzukommen, sondern das sind eher die, die schlicht und ergreifend Leid erleben, was über sie kam. Und vielleicht sogar aus heiterem Himmel. Die sagen, ich erlebe meinen Körper plötzlich nicht mehr als eine Kraftquelle, sondern als eine Schmerzquelle. Nicht mehr als das Instrument, das mir hilft, dieses Leben zu erobern, sondern als etwas, was mich fast behindert. Mein gesunder Körper ist plötzlich krank. Eine Begrenzung. Oder es sind vielleicht die Leute, die die Fotos von Leuten angucken und diese Fotos, wenn sie früher angeguckt haben, dann kriegten sie ein Lächeln und haben Glück in ihnen ausgelöst. Heute müssen sie weinen, wenn sie anschauen, weil diese Menschen nicht mehr da sind. Weil sie sich getrennt haben oder gestorben sind. Menschen, die über die Leid gekommen ist. Und manche von diesen Leuten leiden einfach unter anderen Menschen, weil sie zu schwach sind, um sich zu wehren oder zur Zielscheibe wurden oder zum Lustobjekt, zum Objekt der Begehrlichkeit. Oder weil sie in schreckliche Verhältnisse reingeboren wurden oder was auch immer. Menschen, die leiden, brauchen jemand, der sie schützt. Von jemand, der Schutz vor Platzregen bieten kann. Einen trockenen Ort, Wärme oder so. So, in einigen Fällen kannst du dieser jemand sein. Mir ist schon klar, nicht in allen. Ne? Manchmal ist unsere Möglichkeit zu klein, um Schutz anzubieten. Oder manchmal, bei mancher Art Leid kann man auch nichts anderes, als es einfach mittragen. Aber man kann die Ursache gar nicht beseitigen. Aber immer wieder kann man zum Schutz vor Platzregen werden. Der Held, der die Kugel abfängt. Ne? Oder die heiße Stirn kühlt. Oder der eben sowas hier, rechtlichen Beistand organisiert für Opfer. Oder die Stimme für diese Leute erhebt oder ein Bett über die Nacht anbietet oder was auch immer. Natürlich kann man etwas tun, um Leid zu lindern. Ich las jetzt von jemandem, der war früher mal ein hochbegabter Geiger. Und ist jetzt dann irgendwie 60 und arbeitslos und lebt da ziemlich verarmt, so am unteren Existenzminimum in einer kleinen, schäbigen Wohnung. Aber dieser Mensch, Norbert heißt er, kann es nicht lassen zu helfen. Obwohl er selbst nichts hat, organisiert er dauernd Geld für teure Operationen in Deutschland für Leute aus Osteuropa, die sich das nicht leisten können, denen da drüben auch nicht geholfen werden kann. Er gibt manchmal Benefizkonzerte, um dieses Geld zusammenzukriegen. Und manchmal sagen ihm Leute, das ist ja in allen Ehren, was du da machst, aber das Leid ist doch so groß, das ist doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und Norbert reagiert dann fast ärgerlich und sagt, was soll das? Man kann doch nicht Leid von Einzelnen aufaddieren und nachher sagen, oh, das ist so groß, da kann man eh nichts machen. Er sagt, das Leid gibt es immer nur einzeln. Und wenn du einem hilfst, hilfst du ihm ganz. Irgendwann ist Norbert gestorben und kaum einer hat das mitbekommen, weil er nicht viele Leute, Verwandte und so hatte. Aber in Russland, man hat noch nicht mal eine Trauerfeier für ihn gehalten, aber in Russland hielt man eine Gedenkfeier für diesen Norbert, den Geiger, der den Traum Gottes lebte, ohne dass er die Kirche gut fand. Er lehnte die Kirche total ab. Und trotzdem lebte er ein Stück diesen Traum, ohne es zu wissen. Jesus sagt mal über solche Leute, sie werden fragen, wo haben wir dir geholfen, Jesus? Wo haben wir was für dich getan? Wir haben das gar nicht gemerkt. Okay, Schutz vor dem Platzregen, Rettung vor dem Ertrinken. Wen kennst du, der leidet und du könntest etwas tun? Drittens, du wirst sein wie Wasserbecher an dürrem Ort. Manche dieser anderen da draußen haben ganz andere Nöte. Die haben vielleicht wenig Probleme und die Probleme sind so, dass sie sie selbst lösen können. Und das Leid beschränkt sich auf Schnupfen oder so oder Aktienkurse, die fallen. Und dennoch gehen sie innerlich durch eine Wüste. Obwohl sie gut leben, suchen sie nach dem Leben. Und ich glaube, dass in unserer Gesellschaft das unheimlich viele Menschen betrifft. Da ist ein ganz großer Durst nach Leben in uns. Und manchmal finden wir den Sinn nur scheinbar oder nur kurz und dann verflüchtigt er sich wieder. Und irgendwann halten wir das Lebensglück irgendwie für einen Mythos, was man doch nicht erreicht. Obwohl es uns äußerlich gut geht. Ich sage hier wir, weil ich dachte, ich glaube, das kennen wir alle. Da kann man ganz schlecht sagen, ja, diese Suche nach Leben, nach Sinn. Und mancher merkt irgendwann, es ist eigentlich eine Suche nach Gott. So, viele von euch sind vielleicht aus diesem Grund hier. Ich meine, immerhin sitzt du im Gottesdienst. Eine spirituelle Suche. Weil wir Menschen sind, hat unsere Seele Durst. So, jetzt kann man sich fragen, was heißt jetzt das, Wasserbecher an dürrem Ort zu sein für andere? Ich glaube, dass viele von euch Sinn gefunden haben. Oder mindestens sagen, ich weiß, wo ich suchen muss. Viele von euch haben Gott erlebt und darin entdeckt, was das ändert in der Suche nach Sinn. Ihr kennt die Quelle, ihr habt manchmal noch Durst, aber ihr wisst, wo Wasser fließt. Vielleicht kann man sagen, manche von euch würden sagen, hey, ich bin mir ganz sicher, wo diese Quelle ist. Andere sagen vielleicht, ich glaube, ich habe sie gefunden, ich weiß, was ich suchen muss. Andere sagen vielleicht, ich hoffe, hier diese Quelle zu finden. Und noch andere sagen, ich bin noch total auf der Suche. Egal, in diesen Abstufungen sind wir irgendwie Leute, die anderen helfen könnten, Sinn zu finden. Manchmal übrigens sind nicht die besten Helfer, die glauben, sie hätten es gefunden. Manchmal sind es die, die intensiv am Suchen sind, die anderen helfen können zu suchen. Also, was bedeutet es, den spirituellen Durst von Menschen zu löschen? Für uns. Manchmal sagen mir Leute, kürzlich traf ich wieder so jemanden, boah, du bist Pastor? Boah, ich habe jetzt kürzlich jemanden von euch kennengelernt. Also jetzt meinte nicht euch City Church, sondern euch Christen. Und sagte, oh ey, er hat versucht mich zu bekehren und mir erzählt, wie ich so lebe, werde ich in die Hölle kommen. Und furchtbar. Ist das einer von euch? So, ja. Also da denke ich, irgendwie hat das da jetzt wohl überhaupt nicht funktioniert. Ja, keine Ahnung, wie diese Person das versucht hat. Aber offensichtlich nicht so, dass die andere Person das Gefühl hat, hier ist ja eine Quelle lebendigen Wassers oder sowas. Sondern höchstens Fata Morgana oder noch nicht mal. So, die Leute sagen danke, nein. Also, was kann es bedeuten, Menschen lebendiger Quelle zu sein in ihrer Suche nach Sinn? Ich habe gedacht, als Wasserbach musst du ja eigentlich niemanden überzeugen, dass du einer bist. Ne? Man kann von ihm trinken und man wird erfrischt und man tankt Leben. Und wenn man ihm in der Wüste begegnet, dann weiß man, dass es gut ist, davon jetzt zu trinken. Dass da Leben ist. Also vielleicht wäre es für euch hilfreich zu denken, so zu denken, nicht teile deine Überzeugung, was die Wahrheit ist, und der andere soll das gefälligst jetzt mal checken, sondern teile das Glück, was du darin findest. Teile den Sinn, dem dir das gibt. Teile deine Freude darüber. Und überleg dir, wie man das tun könnte, Freude teilen. Teile deine Hoffnung oder deine Kraft, die du darin findest, oder dein Lachen oder deine Lieder, die du darüber schreibst, oder deine Zuversicht und dein Herz. Oder eben, wenn es nicht mehr ist, dann teile deine Suche. Wenn du Gott gefunden hast, dann lebt etwas von ihm in dir. Und wenn du ihn am Suchen bist, dann glaube ich, dass Jesus schon anfängt, in dir zu arbeiten und dass da etwas von dir sprudeln kann. Es wäre großartig, wenn Leute in deiner Nähe aufblühen, weil sie irgendwie etwas finden zu trinken, was ihnen dem Sinn, den sie suchen, näher bringt. Kennst du Menschen, die Durst haben, ist hier die Frage. Und der letzte Punkt. Du bist wie der Schatten eines großen Felses in trockenem Lande. Das könnte vielleicht der hängt mit dem letzten ein bisschen zusammen. Schatten, habe ich gedacht, steht für mich schlicht und ergreifend für Wohltat. Deswegen ist da oben nur ein Bild mit einem Schatten eines Felsens in einer Wüste. Und sonst zeigt es einfach Formen von dem, wie Menschen anderen Menschen Gutes tun. Schatten ist eine Wohltat, wenn das Leben heiß ist. Und du kannst einer sein, der Schatten bietet. Schatten bieten ist ein Wesensmerkmal Gottes. Das richtige Wort dafür, das biblische Wort dafür wäre Güte. Güte ist ein Wesensmerkmal Gottes. Also, es macht ihm Freude, Leuten Gutes zu tun, ohne dass sie sich das vorher verdient haben. Güte. Schatten sein. Vielleicht bist du jemand, der weiß nicht, wie man Leute hilft, Probleme zu lösen. Das mit dem Windschatten, ja. Oder du fühlst dich klein neben dem Leid von anderen. Oder du hast im Moment gar nicht das Gefühl, dass aus dir irgendwie Wasser sprudeln könnte oder was. Aber was du immer tun kannst, ist Schatten bieten. Einfach Gutes tun. Leuten, die sich das nicht vorher bei dir verdient haben. So, ihr kennt vielleicht diese Free Hugs-Sache, ja? Das wäre sowas, im Grunde. Nicht ganz so irre nachhaltig, vielleicht fällt einem noch Besseres ein, obwohl das für manchen vielleicht der Höhepunkt der Woche ist, mal von jemandem umarmt zu werden. Ich habe überlegt, wo fällt mir denn ein, aus meinem, wo jemand Schatten ist? Und es gibt eine Sache, die mir dann einfiel. An Weihnachten, 2 Tage vor Weihnachten, liegt in meinem Briefkasten ein Briefumschlag, der adressiert ist nicht an mich, sondern an unser Leitungsteam der City Church. Und heraus kommt ein Gutschein für diese Leute, die zu diesem Leitungsteam gehören, und wir sollen an der Steinburg essen gehen. Und wer hat diesen Gutschein? Keine Ahnung. Wir wissen bis heute nicht. Irgendein Mensch lädt uns ein, in der Steinburg mit 12 Leuten essen zu gehen oder 10 oder wie viel. Also jedenfalls, das muss teuer sein, glaube ich. So, alles geht auf seine oder ihre Kosten. Also wenn du hier bist, vielen Dank. Du bist ein Schattenspender für Leute, die das nicht verdient haben, die einfach etwas Gutes tun. Und das richtet auf. So, das ist ein teurer Schatten, ja? Teurer Schatten. Großzügigkeit ist eigentlich dasselbe, ne? Wie Schattenspenden. Großzügigkeit. Und man kann nicht nur mit Geld großzügig sein. Essen und Trinken, Steinburg, hat wahrscheinlich oft etwas damit zu tun, mit dem Schatten. Essen und Trinken hat wahrscheinlich oft etwas damit zu tun. Aber es kann auch ein Zuhörer ein Schattenspender sein. Ein Zeitschenker. Einer dieser Menschen, die sagen, hey, komm rein, setz dich hin, trink einen Kaffee und erzähl. Das ist Schattenspenden. Ein kleiner Geschenkemacher, solche Leute sind Schattenspender. Ein Komplimentemacher. Also du könntest ein Mensch sein, der Schatten spendet. Weil du ein Mensch bist, in dessen Umgebung man sich wertgeschätzt fühlt. So. Weil du ein Mensch bist, der sieht, wie man dieses Gefühl Menschen geben könnte. Ich bin am Schluss. So könnte das aussehen, für andere zu leben. Und so lebt man ganz schlicht und einfach den alten Traum von Jesaja. So einfach lebt man, wenn man so handeln will, wie Jesus handelte. Und in dieses Leben sendet er uns. Sei Zuflucht vor dem Wind, sei Schutz vor dem Platzregen, sei ein Wasserbach, sei ein Schattenspender da, wo es trocken ist. Heiß. Jesus war so. Oder Jesus, wir glauben, Jesus ist so. Und deshalb brauchen wir das alles, was wir anderen geben sollen, von ihm. Sonst funktioniert das nicht. Und an einem Abend, wir haben gar nicht angekündigt, dass wir heute Abendmahl feiern, ne? Aber vielleicht habt ihr es erkannt, dass ihr da vorne diese Tische stehen. Da will ich jetzt hin. An einem Abend lädt Jesus seine Freunde zum Essen ein. Er lädt sie sozusagen in den Schatten ein. An dem Abend, bevor er dann stirbt. Und sie essen und sie trinken. Und Jesus spricht dann irgendwann von seiner Leidenschaft, mit der er die Jünger angesteckt hat die letzten Jahre und mit der er sie jetzt senden will. Und setzt dann das Abendmahl ein und sagt, das, was ihr jetzt hier, Brot und Wein, das tue ich für euch. Bis heute feiern wir das, weil Christen darin Kraft finden, in dieser symbolischen, geschmeckten Zuwendung Gottes für mich. Und weil es uns gut tut, diese Worte zu hören, wenn uns jemand Brot gibt und sagt, Christi, Leib für dich gebrochen, oder Christi, Blut für dich vergossen. Und diese Worte, wenn ihr das Abendmahl mitfeiert, werdet ihr gleich hören von sehr sympathischen Leuten, die hier vorne stehen und euch diesen Satz immer wieder sagen, aber wenn du da bist, dir sagen. Für dich, Christi Leib für dich gebrochen, Christi Blut für dich vergossen, und darum kannst du dann auch für andere. Also wir feiern das Abendmahl heute ganz schlicht, manchmal machen wir irgendwie wilde Dinge hier und wo ihr irgendwas überlegen müsst, was ihr anderen sagt, blablabla. Heute ganz schlicht. Ich lese einfach nur die Einsetzungsworte vor. Bete kurz und dann kommt ihr vor und bekommt hier vorne Brot und einen kleinen Becher Saft mit diesen Worten für dich. Komm nach vorne gleich, wenn du das sagen kannst. Jesus lebte, starb und auferstand für mich. Wenn du sagen kannst, ich glaube das. Und wenn du darin die Hoffnung für dich und deine Welt siehst. Du bist aber auch frei, sitzen zu bleiben. Fühl dich da wirklich frei. Tu das, was ehrlich ist für dich. Und ihr müsst auch nicht alle gleichzeitig nach vorne kommen. Die Band wird ein paar Lieder spielen und ihr könnt mitsingen und während dieser Zeit irgendwie nach vorne kommen. Denk an dieser Zeit, an diese zwei Dinge. Für dich, für mich, ja. Und ich dann für andere. Ich hoffe, dass euch dieser Vers und diese vier Bilder begleiten durch die nächsten Wochen, wenn ihr für andere lebt. Und jetzt lese ich diese Einsetzungsworte und bete dann mit uns. Und dann könnt ihr einfach nach vorne kommen und euch das geben lassen. In der Nacht, in der er verraten wurde, Jesus, nahm Jesus der Herr das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Jesus Christus, ich danke dir für deine Leidenschaft für Menschen, die so weit gingen, dass du dich hast umbringen lassen für uns. Und ich kann nicht sagen, dass wir komplett verstehen, was du da getan hast und warum Brot und Wein ausgerechnet die Mittel sind, durch die du uns daran erinnern willst. Aber so war deine Idee. Und so nehmen wir dieses Brot, schmecken es und nehmen diesen Saft und schmecken ihn und erinnern uns daran, was du für uns getan hast. Dass darin das Leben liegt, was wir gefunden haben und was wir immer wieder auch suchen. Und wir bitten dich, dass du uns erfüllst mit dir selbst und deinem Wesen und uns hilfst, etwas Ähnliches, wie du für uns bist, für andere zu sein. Wir danken dir für deine Gnade und deine übergroße Liebe zu uns, zu Leuten, die das eigentlich so nicht verdient haben. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.